Ihr Lieben, wir wollen 1. Korinther aufschlagen, das 2. Kapitel, und fortfahren in der Betrachtung und Auslegung des 1. Korintherbriefes. Wir haben in der letzten Verkündigung etwas gehört von dem Wort vom Kreuz, der Botschaft der Apostel, der Botschaft Gottes, dem Evangelium von Christus, dass es den Ungläubigen, den Menschen, die die Weisheit dieser Welt auf ihre Fahnen geschrieben haben, eine Torheit ist, etwas Lächerliches, etwas Verächtliches, dass es aber denen, die Gott berufen hat, denen, die wirklich die Augen geöffnet bekommen haben, dass es da eine kostbare Kraft Gottes ist. Das Evangelium, das Wort Gottes. Wir haben das gehört von dem Handeln Gottes, der das Törichte der Welt auserwählt hat. Das, was vor der Welt nichts ist. Und der alle Hochmütigen, alle, die sich auf ihre eigene Weisheit und ihren Verstand etwas einbilden, zu Schanden werden lässt. Indem er die Errettung nicht durch Erkenntnis und Verstand, sondern durch den schlichten, kindgemäßen Glauben an das geoffenbarte Wort von Christus schenkt, aus lauter Gnade. Das waren so etwas von den Gedanken, die wir im 1. Kapitel des 1. Korintherbriefes finden. Und im 2. Kapitel geht der Apostel ein, auf dieses Wort, das er im Auftrag Gottes zu verkündigen hat. Dieses Wort, dem schon damals widersprochen wurde, das umstritten und umkämpft war, wie es auch heute ist. Die einen, für die war es etwas Kostbares, das ihre Herzen angerührt und belebt hat. Und die anderen, für die war es der Gegenstand von Einwänden und Widersprüchen, von Klügeleien, von Polemik. So war es damals und so ist es auch heute. Und deswegen sagt der Apostel Paulus in dem Abschnitt, den wir heute lesen wollen, etwas über den Charakter dieses Wortes, das er verkündigen soll, über diese Botschaft, woher sie kommt und was für ein Wesen sie hat, damit die Korinther verstehen, wie sie mit dieser Botschaft umgehen sollen, damit sie die rechte Herzenshaltung zu dieser Botschaft des Apostels bekommen. So wollen wir lesen, 1. Korinther 2, Abvers 1. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Diesen Abschnitt hatten wir das letzte Mal noch abschließend schon kurz betrachtet. Paulus zeigt hier, dass die Botschaft des Evangeliums auch keine Sache von Rhetorik und Darstellungskunst ist. Das ist ja etwas, was in der heutigen modernen Christenheit immer wichtiger wird, wenn man Evangelisationen anschaut, dann sind sie heute oft kunstvolle Inszenierungen, Theaterstücke mit verschiedenen Rollen, mit verschiedenen Einlagen, alles darauf ausgerichtet und zugeschneidert, dass man das Interesse und die Aufmerksamkeit und den ästhetischen Genuss der Zuhörer in irgendeiner Weise weckt, damit diese Botschaft irgendwie auch vermittelt werden kann. Man meint, man komme ohne das nicht aus. Paulus hier zeigt etwas ganz anderes. Paulus selber sagt, ich bin in Schwachheit bei euch gewesen. Ich war nicht der große, vollmächtige Mann, der da gekommen ist und irgendwelche Donnerworte gesagt hat oder irgendwelche beeindruckenden, logischen Gedanken vorgetragen hat, sondern er war wohl auch in leiblicher Schwachheit da. Er war kein blendender Rhetoriker. Er war einer, mit dem die Korinther in mancher Hinsicht Mühe hatten. Das wissen wir aus dem 2. Korintherbrief, weil sein Auftreten irgendwo nicht so vollmächtig und so toll war, wie sich das eigentlich vorgestellt hatten. Er war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Dieses Furcht und Zittern bezieht sich auf Gottes Furcht. Überall in der Bibel Neuen Testament. Es ging darum, dass es ihm, Paulus, ganz und gar darauf ankam, dass dieses Wort, seine Verkündigung in der Kraft Gottes geschehen möge. Dass die Menschen sich nicht an Paulus aufhalten, sondern dass sie auf Christus sehen können und dass sie im Glauben durch den Geist Gottes diese Botschaft erfassen, Christus ist für euch gekreuzigt worden. Er ist euer Erlöser, euer Herr. Und ich denke, das ist wichtig auch heute, ja, dass die Evangeliumsverkündigung sollte geschehen im schlichten Vertrauen auf die Kraft Gottes, auf die Kraft des Heiligen Geistes, auf die innewohnende Kraft, die dieses Gotteswort in sich hat und die Leben erzeugt bei denen, die mit einem offenen Herzen darauf hören. Das hat Paulus uns hier vorgemacht und das ist, denke ich, auch heute und ganz besonders heute wichtig, wenn wir das Evangelium verkündigen wollen. Nun geht Paulus weiter in Vers 6 und er erläutert seine Botschaft auch weiter. Er sagt, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften oder auch Vollkommenen, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Soweit. Ja, Paulus hat also den Korinthern ganz bewusst eine ganz schlichte und einfache Botschaft gegeben. Er hat gewusst, dass man bei der Lehre und Verkündigung mit dem Fundament anfangen muss. Er hat über Christus, den Gekreuzigten, gesprochen. Und das ist ja das, was ein sündiger Mensch eigentlich als erstes und ganz zentral hören muss, dass er verloren ist, so wie er ist, in seinen Sünden, in seinem Hochmut, in seinem Eigenleben, dass er Errettung und Versöhnung mit Gott braucht und dass der Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist und Mensch wurde und sich hat kreuzigen lassen, um unser Gericht, das wir verdient hatten, auf sich zu nehmen. Und dass darin Heil und Erlösung ist und nichts anderem auf der ganzen Welt. Das ist diese Grundbotschaft des biblischen Evangeliums. Unter den Korinthern waren Menschen, Gläubige, die vielleicht auch unter dem Einfluss der alten griechischen Prägung, dass die Griechen waren ja Liebhaber der Weisheit, Philosophen, das haben wir das letzte Mal schon gehört, die wollten gerne tiefschürfende Gedanken wissen und die haben gedacht, das ist so eine einfache Botschaft, die Paulus hier bringt, die ist ja fast für Kinder, ja, was soll das, warum bringst du nicht irgendwas Erhabenes, was unseren Verstand befriedigt? Paulus sagt ihnen, es war mein Anliegen, euch das Fundament zu bringen, Christus, den Gekreuzigten. Und dann sagt er, ich habe sehr wohl noch mehr zu sagen. Weisheit verkündige ich unter den Gereiften. Das heißt, das sind die, die geistlich ausgewachsen sind. Ja, das ist dieser Begriff, der kann je nachdem heißen vollkommen, im Sinn von vollständig, perfekt, oder aber gereift im Sinn von erwachsener Mann, das ist der Anateleos, das ist der Mann, der nicht mehr weiter wächst, der seinen Wuchs und seine Statur erreicht hat, ja, der ausgewachsene Und das ist hier, denke ich, die Bedeutung ganz eindeutig. Es gibt keine perfekten oder vollkommenen. Da gab es ja früher manche mystischen Lehren. Ich habe die Vollkommenheit erreicht, ich bin sündlos geworden, ich habe die vollkommene Erkenntnis. Und das sind praktisch immer eigentlich die schlimmsten Betrüger in der Christenheit gewesen, die eine solche falsche Vollkommenheit gelehrt haben. Ja? Also hier geht es nicht um Perfektion, sondern in diesem Zusammenhang, wie auch in anderen, im Kolosserbrief, geht es um geistliche Reife, dass jemand nicht mehr ein Baby in Christus ist, sondern dass er ausgewachsen ist, in den Worten des Hebräerbriefs, dass er in der Lage ist, feste Speise, fortgeschrittene Lehre auch zu verdauen. Das ist man nicht am Anfang. Ja? Gott hat ein natürliches Wachstum auch im Glauben gesetzt. Es gibt Unmündige in Christus, kleine Kindlein. Und dann gibt es Leute, die eigentlich schon weiter sein sollten im geistlichen Wachstum, die aber immer noch unmündig sind. Darüber hat Paulus im Hebräerbrief einiges zu sagen. Das ist eigentlich ein tadelnswerter Zustand. Ja? Und dann gibt es solche, die zu einer gewissen geistlichen Reife in Christus gelangt sind. Davon redet Epheser 4. Ja? Und solche können auch tiefere Wahrheiten über Christus verdauen und verstehen. Während den Korinthern muss er sagen, schaut her, Erkenntnis bläht auf. Wenn ich euch alles sagen würde über die Tiefen und Höhen des Christus, dann würdet ihr hochmütig werden. Ja? Ihr würdet abschweben, ihr würdet gar nicht mehr das Fundament im Auge behalten, dass wir nämlich begnadigte Sünder sind, die einen gekreuzigten Christus als Retter brauchten. Ja? Und wenn man da fromm drüber abschwebt, dann ist es eine ganz gefährliche und krankhafte Sache. Ja? Wir werden als Christen immer auf diesem Fundament ruhen und immer wieder neu dankbar sein. Deswegen ist es auch ein solcher Segen, wenn wir beim Brotbrechen jeden Sonntag neu uns dessen bewusst sind, woraus leben wir? Aus dem Opfer des Herrn Jesus Christus. Aus Christus, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Nicht aus irgendwelchen hohen Ideen und Gedanken, ja, sondern aus dem, dass das Lamm Gottes kam und sein Leben für uns gelassen hat. Und über diese Wahrheit werden wir nie rauswachsen. Ja, wir können weiter in Christus hineinwachsen, aber wehe dem, der sagt, das habe ich auch schon gehört in Schwärmerkreisen, ach wisst ihr, das sind so die Anfangsgründe, die habe ich längst hinter mir gelassen. Ja, darüber denke ich schon gar nicht mehr nach. Ja. Das ist ein gefährlicher Zustand. Ja. Und deswegen sagt Paulus, ich habe schon mehr zu sagen über Christus, aber euch, die ihr im Moment noch fleischlich seid, möchte ich erst einmal dieses Fundament klarlegen, damit ihr auch das andere tiefer verstehen könnt. Paulus hatte wohl andere Gemeinden, wir sehen ja auch den Epheserbrief zum Beispiel, den konnte er ganz andere Dimensionen der Ratschlüsse Gottes aufschließen als den Korinthern. Bei den Korinthern musste er auf einer ganz bestimmten Ebene bleiben, damit sie es geistlich auch wirklich verstehen konnten. Also wir reden Weisheit unter den Gereiften. Noch einmal, hier gibt es in dem Abschnitt immer den Gegensatz zwischen zwei Arten von Weisheit. Ja, Weisheit ist ja ein Begriff für Einsicht, Einsicht in Zusammenhänge, Einsicht in Wahrheiten, in tiefere Dinge, also nicht nur das ganz Oberfläche, das 1 und 1, 2 ist. Ja. Und es gibt zwei Arten von Weisheit nach der Bibel. Das eine ist die Menschenweisheit und die Menschenweisheit äußert sich immer in Spekulation. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist. Der Mensch hat von Natur aus keine Erkenntnis der wirklichen Dinge Gottes. Also muss er spekulieren, er muss Vermutungen anstellen. Und das haben die Griechen wunderbar gekonnt. Ja, deswegen haben wir so viele griechische Philosophen, Platon, Sokrates, Aristoteles. Ja. Diese ganze Philosophie kam letztlich von den Griechen her. Und die griechischen Gläubigen waren von dem infiziert. Ja. Die waren auch bei den Debatten dabei gestanden, die da auf den öffentlichen Plätzen stattfanden. Und haben gedacht, oh, heute hat der es aber dem wieder gegeben. So ein Gedanke und so brillant formuliert. Und das ist der Hintergrund, warum Paulus ihnen ja sagt, schaut, hier geht's nicht drum bei der Botschaft des Evangeliums, dass das brillant formuliert ist, dass da tolle Gedanken auftauchen. Ja? Bevor ihr das nicht verstanden habt, will ich euch gar keine tiefen Gedanken sagen, sonst könntet ihr es in den falschen Hals kriegen. Ja? Er hat schon Weisheit zu sagen, und zwar die göttliche Weisheit. Einsicht in die Ratschlüsse, in das Wesen Gottes, in das Geheimnis Gottes, da kommen wir nachher noch drauf. Und das ist Christus, der Herr Jesus, das ist das Geheimnis Gottes. Aber Paulus hat sich immer nach dem geistlichen Reifezustand derjenigen gerichtet, die er zu belehren hatte, denen er verkündigt hat. Und das ist, denke ich, auch etwas, das können wir lernen. Ja, wir können nicht jedem alles sagen. Und was für den einen eine kostbare Wahrheit ist, die ihn erquickt, ist für den anderen unter Umständen sogar eine gewisse Gefahr, wenn er es in den falschen Hals bekommt. Ja, nicht die Weisheit dieser Weltzeit. Das ist dieser Gegensatz. Gottes Weisheit, die Weisheit dieser Welt. Von der Weisheit dieser Welt lesen wir zum Beispiel in Jesaja 47, Vers 10 etwas. Und das muss man heute auch den ganzen Wissenschaftlern und Forschern sagen, den Leuten, die so viel auf ihre Vernunft, auf ihre Einsicht, auf ihre abgesicherten Erkenntnisse pochen, die meinen, mit der Wissenschaft könnte man die Welt verbessern. Da ist die Rede von Babylon, dem endzeitlichen Babylon, das auch ein Bild für dieses ganze Weltsystem in seiner Ausreifung ist. Und da sagt Gott in Vers 10, Jesaja 47, denn du vertrautest auf deine Bosheit und sprachst, niemand sieht mich. Deine Weisheit und dein Wissen haben dich verführt, dass du bei dir selbst gedacht hast, ich bin's und sonst niemand. Ja, das ist das geistliche Gift des Heidentums. Deine Weisheit und dein Wissen. Ich weiß viel. Ich habe große Einsichten. Ja? Und dann bläht sich der Mensch auf und meint, ich bin Gott. Ich kann alles selber in die Hand nehmen. Das ist eigentlich die Religion, die Weltanschauung der modernen atheistischen Humanisten, der wissenschaftsgläubigen Menschen, die meinen, sie hätten alles im Griff und könnten alles mit ihrer Weisheit steuern. Das ist nicht die Weisheit, die Gott meint. Auch aus dem Römerbrief vielleicht noch etwas zu dieser falschen Weisheit. Römer 1, wo Gottes Urteil noch einmal ganz deutlich wird über diese Art von Einsichten und Spekulationen des Menschen. Römer 1, ab Vers 18. Da heißt es, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. So sieht Gott die Menschenweisheit. So sieht Gott die religiösen Spekulationen der Griechen und auch die religiösen Spekulationen der Menschen heute, die ohne Ehrfurcht und Unterwerfung unter Gottes Offenbarung sich ihren eigenen Gott zurechtschneidern, sich ihre eigene Frömmigkeit basteln. Das ist eben genau nicht das, was der Apostel zu sagen hat. Seine Weisheit ist Gottes Weisheit. Er hat keine eigene, ja, sondern er verkündigt das, was Gottes Weisheit ihm ins Herz gegeben hat, was Gottes Weisheit ihm geoffenbart hat. Gottes Weisheit, das ist nicht nur eine Wesenseigenschaft Gottes. Gott ist der allein weise Gott, sagt die Bibel. Aber Gottes Weisheit ist personifiziert in dem Herrn Jesus Christus. Er ist uns von Gott gemacht zur Weisheit. In ihm, wir werden das nachher lesen, sind alle Schätze der Weisheit. Und deswegen ist die Weisheit auch eine Person. Wir sehen das am deutlichsten in Sprüche 8, wo diese Weisheit Gottes zu den Menschen redet. Und wir sehen aus den Parallelen auch gerade zum Kolosserbrief, hier redet der Sohn Gottes. Er ist die Weisheit Gottes. Und deswegen, Paulus redet Gottes Weisheit im Geheimnis. Geheimnis, griechisch Mysterion, ist etwas, was verhüllt ist. Ja, das ist genauso, wenn man da irgendwo eine Statue macht auf einem öffentlichen Platz und wenn die aufgestellt wird, wird sie mit großen Tüchern verhüllt und jeder fragt sich, was ist da dahinter, was wird da jetzt rauskommen dabei und niemand kann es erkennen. Die Form ist nicht sichtbar, man kann es nicht sehen und erst wenn diese Umhüllung weggetan wird, dann sieht jeder klar, was gewesen ist. Und so ist dieses biblische Bild, dass Gott hat bestimmte Dinge in seinem Ratschluss schon im Alten Testament geoffenbart. Aber es gibt auch bestimmte Dinge in Gottes Ratschluss, die waren im Alten Testament erst einmal verhüllt. Da gab es nur Andeutungen davon, nicht eine klare Offenbarung. Dazu gehört das Geheimnis des Christus eigentlich ganz zentral, was Gott in seinem Sohn beschlossen hatte zu tun, wer sein Sohn wirklich ist und was sein Werk ist. Das war im Alten Testament ein Geheimnis, das verschiedentlich angedeutet wurde, aber viele Dinge, gerade was das Erlösungswerk des Christus betrifft, waren im Alten Testament noch nicht voll geoffenbart. Und diese Dinge hatte Paulus den Auftrag zu offenbaren. Im Auftrag Gottes, diese Dinge, das Geheimnis um Christus und seine Gemeinde zu verkündigen, zu lehren, den Menschen deutlich zu machen, was der allmächtige Gott getan hatte. Wir reden Gottes Weisheit. Das mag für manche eine Anmaßung sein. Wie kann Paulus das sagen? Schaut, da kommen wir auf eine Grundlehre der Bibel, an der eigentlich unser ganzer Glaube hängt. Nämlich an die Lehre der Inspiration. Paulus hat keine eigenen Gedanken weitergegeben. Paulus hat Gottes Worte geredet. Ja? Paulus war nicht anmaßend, sondern er wusste, dass er als Apostel von Gott diesen Auftrag hatte, das Wort Gottes weiterzugeben, nicht seine eigenen Gedanken. Und das ist die Grundlage des Glaubens, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist, dass jeder Brief, jedes Evangelium, jedes Buch im Alten und im Neuen Testament Wort für Wort von Gottes Geist eingegeben ist, dass da nichts Menschliches, nichts Irrtümliches, nichts Subjektives drin ist, sondern Gott hat gesprochen, hat seine Ratschlüsse geoffenbart, enthüllt, dass der Mensch sie sehen und erkennen kann. Das ist das Wesen der Bibel, das ist das Wesen des Auftrages von Paulus. Und deswegen kann er so reden. Wir reden Gottes Weisheit, nicht irgendwelche eigenersonnenen Gedanken. Und zwar im Geheimnis. Natürlich, die Juden haben Paulus gefragt, ja, was verkündigst du denn da Neues? Hier, wo ist es in Mose? Ja? Gott hat doch schon Schriften gegeben vor dir. Wie kannst du sagen, es gibt eine Gemeinde, ein Leib des Christus. Davon finde ich nichts im Alten Testament. Ja, und deswegen erklärt Paulus immer wieder auch im Römerbrief, schaut her, bestimmte Gedanken Gottes waren früher verhüllt. Die waren in früheren Zeiten den Menschen nicht geoffenbart. Aber jetzt, nachdem Christus auf die Erde gekommen ist, gestorben ist und auferstanden ist und verherrlicht ist, jetzt wird diese Botschaft als eine neue Botschaft, die aber mit dem Alten wunderbar harmoniert, bekannt gemacht. Und das war der Auftrag der Apostel. Gottes Weisheit redeten sie im Geheimnis. Etwas, was zuvor verborgen war. Gott hat es vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt. Wir lesen ja und haben das gerade im ersten Petrusbrief betrachtet, das Lamm Gottes. Es war ausersehen vor Grundlegung der Welt. Das ist so ein gewaltiger Gedanke. Der allmächtige, ewige Gott, er hat bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat, bevor er Adam geschaffen hat, hat er gewusst, Adam wird einmal sündigen und Eva. Er hat gewusst um die ganzen Dinge. Er hat es vorher gewusst und er hat schon vorher die Lösung bedacht. Die göttliche Lösung für unsere Not, die Erlösung, den Kaufpreis. Gott hat ihn bereits vor Grundlegung der Welt bedacht. Er hat gewusst, wie er die Menschheit retten will. Nicht durch hochfliegende Ideen, nicht dadurch, dass er ihnen Erkenntnisse gibt, durch die sie vergottet werden, wie das die griechischen Religionen geglaubt haben. Ja? Sondern dadurch, dass er seinen Sohn auf die Erde sandte und Mensch werden ließ und durch sein Blut, durch sein Opfertod die Menschen retten wollte. Das war Gottes Geheimnis. Und das war das, auch was Gott daraus gemacht hat, nämlich die Gemeinde, die eine herrliche Zukunft als Braut des Christus, als Leib des Christus, als Haus Gottes hat. Alle diese Dinge hat Gott schon vor den Weltzeiten bedacht. Und es sollte zu unserer Verherrlichung dienen. Nicht, dass wir irgendwelche Herrlichkeit in uns selber hätten, sondern Gott hat, weil er Christus herrlich gemacht hat, auch die, die Christus angehören, zu einer Herrlichkeit vorherbestimmt. Das waren diese Gedanken, die Paulus geoffenbart waren, die er zum Beispiel im Epheserbrief, im Kolosserbrief gesagt hat und die er aber den Korinthern jetzt nicht gesagt hat, ja? Weil sie hätten an dem Gedanken an ihre Verherrlichung wahrscheinlich nur hochmütige Höhenflüge gehabt. Ja? Aber er deutet die Dinge an. Das sind Dinge, die hat Gott gegeben die waren in seinem Herzen schon von Ewigkeit her, aber jetzt durch den Apostel Paulus sind sie offenbar gemacht worden. Und das ist eine Weisheit, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wie wunderbar redet Paulus von unserem Herrn Jesus. Wir sollten auch in Ehrfurcht vor ihm reden, von ihm reden. Nicht gleichgültig, nicht nachlässig, nicht kumpelhaft. Ja? Paulus, der durch den Geist Gottes erfüllt und inspiriert ist, nennt den Herrn Jesus den Herrn der Herrlichkeit. Und zwar gerade dort, wo er von ihm als dem Gekreuzigten spricht, dem Erniedrigten, dem, der den tiefsten Punkt der ganzen Menschheit einnehmen musste, den des Sündenträgers, des Sündenlamms. Genau er ist der Herr der Herrlichkeit. Er hat dem Gott Herrlichkeit und Ehre gegeben, hat über jedes menschlich verständliche Maß hinaus. Philipper 2 finden wir genau das von Paulus angesprochen. Ja, wenn die Herrscher dieser Weltzeit wirklich weise gewesen wären, dann hätten sie es erkannt. Wir erinnern uns an Pilatus, wie er diesen Jesus, diesen Messias anschaut und sagt, seht, welch ein Mensch. Aber er hat es nicht erkannt. Was ist Wahrheit, sagt er. Das war seine Haltung. Er hat sie weggeworfen, diese mögliche Erkenntnis, diese Wahrheit. Sie haben den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt. Das war ihr Todesurteil. Das war das, wodurch sie sich selbst verurteilt haben und ihre Weisheit sich als Finsternis und Torheit erwiesen hat, so wie es im Römerbrief steht. Was ist die Botschaft des Paulus, die Botschaft des Neuen Testaments für uns? Es kommt im nächsten Vers so wunderschön heraus. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wie gesagt, die heidnischen Griechen konnten prahlen mit wunderbaren Erkenntnissen. Oh, tolle Thesen und Antithesen und Synthesen, Gedanken hier und Erkenntnisse dort und vielleicht auch mystische Offenbarungen. Alle diese Dinge. Und demgegenüber war ja das Christentum eigentlich ziemlich ärmlich und mager. Die konnten da nicht so viel vorweisen, die Christen. Vordergründig gesehen nichts Attraktives. Und doch sagt Paulus hier, schaut, das haben sich die Menschen nicht ausgedacht. Das kann kein Philosoph durch Nachdenken ergründen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Aber dem Glauben wird es offenbar. Und der Glaube kann es schätzen. Petrusbrief, euch ist er kostbar. Euch, die ihr glaubt, ist der Herr Jesus kostbar. Für die anderen ist er der Stein, der verworfen wurde, der weggeschmissen wurde, ins Eck geworfen wurde, verächtlich. Aber für den Glaubenden ist er ein kostbarer Edelstein. Und genau diese zwei Seiten kommen hier in dieser Ausführung des Paulus heraus. Für die, die Gott lieben, für die, die Gott, denen Gottes Herz angerührt hat, denen ist diese Botschaft von dem Herrn Jesus etwas unaussprechlich Kostbares. Es ist ein Reichtum, für den sie jeden Reichtum dieser Welt gerne dahingeben. Ist es so? Bei uns. Schaut, wir werden nicht getestet bisher. Ja? Im Hebräerbrief heißt es, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden hingenommen, weil sie wussten, sie haben ein besseres Teil im Himmel. Ja? Das kann manchmal ganz konkret werden, dass man wirklich um dieses Herrn willen, um dieses Geheimnisses willen, alles verlieren muss, bis hin zum eigenen Leben. Und es gab immer wieder Tausende und Abertausende, die das mit Freuden getan haben, weil sie genau das gewusst haben. Ich habe einen solchen Reichtum in dem Herrn Jesus, dass alles andere dahinter verblasst. Das, was er mir schenken kann, das kann mir die Welt nie bieten. Ja? Es gibt ja die Geschichte von dem Prediger, der einmal die Botschaft von Christus verkündigt hat. Und dann kam ein Atheist und hat ihn verspottet. Und er hat gesagt, es ist doch alles Lügenmärchen, was du da erzählst. Es ist doch Kindereien, das kannst du doch vergessen. Und dann hat der Prediger gesagt, gut, wir machen einfach mal einen Test. In 14 Tagen treffen wir uns wieder und sie bringen, weiß nicht wie viel es waren, 5 Leute her, die durch die Botschaft des Atheismus zu neuen Menschen geworden sind, die früher Säufer und Hurer und Sünder waren, Diebe und Räuber, und die durch die Botschaft, dass es keinen Gott gibt, gebessert wurden und zu Menschen wurden, die praktisch das Allgemeinwesen zieren und die wirklich Gutes tun. Ja? Und ich bringe bis zum nächsten Mal 5 Menschen, die auch solche waren. Räuber und Hurer und Verbrecher und Nutzlose und Alkoholiker und Leute, die einfach gebunden waren in Sünde. Und ich will euch zeigen, dass sie ein anderes Leben bekommen haben durch die Botschaft von Christus. Ja. Und dann, nach der vereinbarten Frist, ist der Atheist nicht gekommen. Der konnte keinen einzigen finden. Aber der christliche Verkündiger hat Menschen mitgebracht, die dann Zeugnis gegeben haben, wie der Herr Jesus, wie dieser kindliche Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn Menschenleben verändert hat. Licht, Frieden, Gerechtigkeit hineingebracht hat in verfinsterte und elende Menschenleben. Schaut, und das ist der Unterschied. Ja? Diese Botschaft sieht von außen nicht attraktiv aus. Ja? Wenn man sie mit wissenschaftlichen Maßstäben misst, muss man sagen, ist eindeutig zu kurz gekommen. Kindlich, naiv, lächerlich, ja, nicht beweisbar, keine logische Formel, die Christus beweisen kann. Ja, also was soll er denn in meinem Weltbild? Ja? Aber das sind tödlich arme und verfinsterte Menschen, die so denken. Ja? Die Botschaft von Christus ist eine Gotteskraft, die Menschenleben verwandelt und verändert. Und es ist ein herrlicher Reichtum, für das wir alles stehen und liegen lassen sollten, was in dieser Welt uns angeboten wird. Und diese Haltung hat Paulus. Und das will er den Korinthern nahebringen, die immer noch nach den geistigen Reichtümern dieser Welt geguckt haben. Ja? Es gibt nicht nur materielle Reichtümer. Ihr Lieben, wenn ihr vielleicht studiert, dann werdet ihr feststellen, dass diese Höhen und Tiefen der Menschenvernunft, der menschlichen Weisheit, eine große geistliche Versuchung sein können. Es gibt manche Gläubige, die daran gescheitert sind im Glauben. Ja? Weil sie den Rationalismus angenommen haben, weil ihnen die beeindruckenden Ergebnisse der menschlichen Wissenschaft wichtiger geworden waren als die törichte Botschaft von Christus. Und das ist ein Elend, weil sie haben den größten Reichtum verschleudert und haben nichtige Lumpen und Dreck sich dafür eingehandelt. Ja, also lassen wir uns nicht täuschen. Die Weisheit dieser Welt kann niemanden retten. Die Weisheit dieser Welt kann die Welt auch nicht besser machen. Ja? Im Jahrhundert der Wissenschaft und des Humanismus und der Aufklärung und der Gottlosigkeit ist die Welt da besser geworden? Ist die Welt durch die Ingenieurkunst besser geworden? Durch die Chemie? Ja? Für jede Verbesserung, die man sehen kann, kann man in allen Fächern so und so viel tödliche Verschlimmerungen anführen, von der Atomenergie über die chemischen Waffen, ja, über die biologischen Waffen. Ja. Überall hat der Mensch sein Wissen missbraucht, um letztlich eine tödliche Bedrohung für die Menschheit sogar aufzubauen daraus. Ja. Das haben die Menschen mit ihrem Wissen und ihrer Weisheit hingekriegt. Muss man ganz nüchtern sehen. Ja. Aber der an den Herrn Jesus glaubt, der empfängt ein herrliches neues Leben. Und das ist etwas so Kostbares, dass wir es gar nicht ausloten können. Also lasst uns dieses ganz einfache, verachtete Evangelium, dieses Wort Gottes und die Botschaft von dem Herrn Jesus über alles wertschätzen und alles andere für Dreck erachten. Paulus hatte sogar von seinem Judentum gesagt, ja, das war ja auch fromm, das hatte ja sogar einen göttlichen Ursprung mal. Aber Paulus hat gesagt, ich lasse alles hinter mir, um der alles übertreffenden Erkenntnis des Christus willen. Ja? Und ich denke, wir haben noch nicht 10% von diesem Reichtum ausgeschöpft in unserer eigenen Andacht, in unserem Glaubensleben, von dem, was wir in dem Herrn Jesus eigentlich geschenkt bekommen haben. Und ich denke, dieser Abschnitt ermutigt uns auch, da hineinzuschauen, tiefer drüber nachzusinnen über die Herrlichkeit und den Reichtum Jesu Christi, damit uns das ganz neu groß wird und damit wir die verführerischen Gegenangebote der Welt ganz freudig fahren lassen können. Ja, uns aber, sagt Paulus in Vers 10, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Noch einmal, es ist ganz wichtig, diese Dinge von Christus sind dem natürlichen Menschenverstand nicht ergründbar. Es muss geoffenbart werden. Gott muss eine Hülle wegnehmen. Und das ist objektiv und subjektiv zu verstehen. Objektiv musste Gott die Hülle wegnehmen, um seine Ratschlüsse durch die Botschaft der Apostel laut und öffentlich zu verkünden. Sie waren in seinem Herzen schon vor Grundlegung der Welt, aber durch Paulus und durch die anderen Apostel wurden diese Ratschlüsse öffentlich verkündigt. Aber ihr Lieben, es gibt auch noch eine andere Decke. Von der redet Paulus im 2. Korintherbrief. Und die ist bei uns in jedermanns Herzen. Ja? Wenn Gottes Wahrheit uns verkündigt wird, ja, da gibt es eine Decke. Eine Decke von Skepsis, Misstrauen, Hochmut, Eigenleben, Rebellion gegen Gott. Und diese Decke muss auch weggetan werden. Was sagt denn Paulus? Gott gefiel es, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ja. Christus war dem Paulus verhüllt. Er hat ihn als einen Sektenführer angesehen, als einen falschen Messias, der sein Volk verführt hat. Und dann hat Gott die Hülle weggenommen in seinem Herzen. Er hat Christus so gesehen, wie er wirklich ist. Und dann wurde sein Leben verwandelt. Versteht ihr auch, wir brauchen diese persönliche Offenbarung in dem Sinn, dass Gott diese bösartige, sündige Herzenshülle hinwegnimmt und uns zeigt, wie der Herr Jesus Christus wirklich ist. Ich möchte dazu nochmal lesen aus dem 2. Korintherbrief, dieses wunderbare Wort. Zweiter Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Was für ein wunderbares Wort. Jesus Christus ist Gott von Ewigkeit. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist nicht irgendein Mensch. Er ist der von Gott zuvor bestimmte Erretter. Thomas hat nicht umsonst zu ihm gesagt, mein Herr und mein Gott. Ja, das ist diese Botschaft, die auch wieder den Griechen eine Torheit war. Ja, die Griechen konnten so etwas nicht akzeptieren, die Juden auch nicht. Ja, hat Gott einen Sohn? Ja, die Moslems heute, da sieht man diese Härtigkeit des menschlichen Verstandes und Herzens. Ja, genau an dem Punkt nehmen sie Anstoß. Ja, das Geheimnis Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes können sie nicht akzeptieren. Die Juden nicht und die Moslems und die Heiden auch nicht. Und das war das Geheimnis, das letztlich auch Paulus verkündigt hat. Und dieses Geheimnis muss geoffenbart werden. Ja? Gott selber muss die Hülle wegnehmen, damit wir es erkennen. Und es geschieht durch den Geist Gottes, nicht durch Menschenkraft, nicht durch Überredung. Ihr Lieben, wenn der Geist Gottes nicht an einem natürlichen, sündigen Menschen wirkt, dann können wir 20 Jahre an ihn hinreden. Er wird sich nicht bekehren. Er wird vielleicht irgendwann mal fromm werden, ja, äußerlich als Christ angestrichen, damit man vielleicht seine Ruhe hat und nicht immer angeschwätzt wird, aber er wird sich nicht von Herzen bekehren. Das geht nur dann, wenn der Geist Gottes ihn anrührt und ein Werk an ihm tut. Ja, der Geist Gottes war es, der Paulus die Worte eingegeben hat, die er gepredigt hat und die er geschrieben hat. Und dieser Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also Gott hat sich geoffenbart, auch in der Schöpfung, ja, das lesen wir in Römer 1. Aber es gibt viele Dinge, die können wir nicht ergründen. Und es gibt auch viele Dinge, die hat uns Gott auch in der Bibel noch nicht geoffenbart. Ich denke, das ist deutlich, dass wir Gott erst völlig erkennen werden, wenn wir in der Herrlichkeit bei ihm sind. Aber die Dinge, die uns geoffenbart sind, die sind klare, zuverlässige Wahrheiten, die durch den Geist Gottes uns gegeben wurden. Und dieses menschliche Bild, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen oder die Dinge des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Ja, das ist sehr einleuchtend. Ja, er zeigt, wer kann denn eigentlich uns zeigen, was Gottes verborgene Gedanken sind. Ja, da können wir nicht drüber spekulieren, da können wir nicht hineinschauen in das Herz Gottes. Das kann nur Gott durch seinen Geist uns selber geben. Und dann haben wir eine zuverlässige Botschaft und eine zuverlässige Information, wer Gott ist. Und darauf kommt es an, Vers 12. Was für einen Geist haben wir? In was für einem Geist leben wir? Paulus sagt, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Also das ist der entscheidende Punkt. Wenn jemand bekehrt wird, dann kommt dieser Geist der Finsternis, der ihn beeinflusst und steuert, wird vertrieben. Und der Geist Gottes kommt in sein Herz hinein. Und dann sieht er die Wahrheit Gottes. Ja? Das ist so eine wunderbare Sache. Das war für mich selber auch so eindrücklich. Ich habe ja schon lange Bibel gelesen, eigentlich bevor ich mich bekehrt habe. Und habe immer wieder wichtige und wertvolle Dinge drin gefunden. Und trotzdem war die Bibel ein Stück wie ein verhülltes Buch für mich. Und nach dem Abend, wo ich wirklich mich bekehrt habe und dem Herrn Jesus mein Leben übergeben habe, war die Bibel ein neues Buch für mich. Ja? Die hat plötzlich mit einer ganz anderen Kraft geredet. Das war mir so eindrücklich, was da drin stand. Ich habe vieles verstanden, was ich vorher nicht verstanden habe. Das war so eine Wende. Und ich denke, das kann jeder bezeugen, dass durch die Wiedergeburt, durch die Bekehrung der Geist Gottes, wenn er in unser Herz kommt, dann schließt er uns das Wort Gottes und den Sohn Gottes ganz neu auf, dass wir ihn wirklich erkennen können. Anders könnten wir ihn nicht erkennen. Dadurch wissen wir, was uns von Gott geschenkt ist, weil der Geist Gottes es uns aufschließt. Ja? Und jetzt redet Paulus von sich als Apostel. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache, auch gerade heute in einer Zeit, wo die Inspiration und Irrtumslosigkeit der Bibel immer mehr auch wieder in Frage gestellt und angegriffen wird. Paulus bezeugt, dass er inspiriert ist. Er sagt, und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Ja? Also Paulus, die Worte des Paulus sind nicht Menschenworte. Ja? Es gibt fromme Sprüche in der heutigen Zeit, die sind im Grund Verführung. Dazu gehört so ein Spruch, der von Leuten jetzt vertreten wird, die Bibelkritik mit in die bibeltreue Ausbildung hineinnehmen wollen, die sagen, die Bibel ist 100% Menschenwort und die Bibel ist 100% Gotteswort. Das klingt fromm. Ja? Sie reden von einer Knechtsgestalt des Wortes Gottes und der Bibel, dass sie eben menschlichen Irrtümern und menschlichen Fehlern unterworfen wäre. Ja? Aber das ist eine Lüge. Die Bibel ist 100% Gotteswort und 0% Menschenwort. Ja, das ist was ganz anderes, dass sie durch Menschen niedergeschrieben wurde. Ja, aber sie ist Gottes Wort. Merkt ihr was? Wir müssen heute hinhören, was die Menschen verkündigen. Wir müssen es immer wieder hier am Wort Gottes prüfen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, nicht nur ein paar Sachen. Die ganze Schrift. Jedes Wort. Ja. Und das ist ganz wichtig heute. Paulus selber sagt hier, meine Worte, die ich euch schreibe, sind vom Heiligen Geist gelehrt. Es sind geistliche Dinge, die wir zu sagen haben. Das ist ja auch das Problem der Korinther gewesen, dass sie Geistliches nicht so richtig verstehen konnten, weil sie selber noch in so vielem fleischlich waren, unmündig. Ja? Und Paulus sagt, das Problem liegt nicht bei mir, dass ich etwas Verkehrtes, Unverständliches, Unnützliches verkündigen würde, irgendwelche eigenen Gedanken, sondern das Problem liegt daran, dass geistliche Dinge nur dem geistlichen Menschen wirklich auch verständlich sind. Ja? Und für andere sind sie schwierig oder vielleicht missverständlich oder sie nehmen Anstoß daran. Ja? Also Paulus bringt geistliche Wahrheiten, Dinge, die der Geist Gottes hervorbringt, die dem Menschenverstand nicht erschlossen sind, die wir auch nicht mit dem Menschenverstand analysieren können. Schaut ihr Lieben, und das ist so wichtig, weil der Teufel will uns im Grund den kindlichen Glauben ein Stück kaputt machen. Das tut er zum Beispiel durch die Bibelkritik, durch den Rationalismus, durch den Vernunftglauben. Dass man sagt, ja, wie kann ich glauben, dass die Welt in 6 Tagen geschaffen wurde? Die Wissenschaft hat doch bewiesen, dass es anders ist. Ja? Die Wissenschaft hat gar nichts bewiesen. Die Wissenschaft hat behauptet in ihrer Anmaßung, in ihrer Verblendung, dass es Millionen und Milliarden Jahre seien. Ja? Aber die Wissenschaft kann gar nichts beweisen, weil sie nämlich nichts Gewisses weiß. Ja? Wenn man selber wissenschaftlich ausgebildet ist und ein bisschen dahinter guckt, wie die ganzen Dinge entstehen, die da als Wahrheiten verkündigt werden, dann kann man nur sagen, das ist ein äußerst wackeliges Gebäude von Annahmen, Hypothesen, Gedanken. Das sind schon ein paar Fakten da, aber auf diesen Fakten ist was aufgebaut, was überhaupt keinen Stand hält, ja, und was überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun hat. Ja, das wird bloß den Leuten so dargestellt, aber wenn man mal innen reinschaut, merkt man, wie wackelig all diese Dinge sind. Und damit will man die Wahrheit Gottes stürzen. Und da müssen wir eben aufpassen. Ja? Die Dinge, die in der Bibel stehen, sind geistliche Wahrheiten. Göttliche Wahrheiten, die der Menschenverstand nie durchdringen kann und nie in eine Formel bringen kann, die ihm gefällt. Entweder unterwerfen wir uns. Ja, deswegen sagt der Herr Jesus, wenn er das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, er kommt hier nicht rein. Ja? Der wahre Glaube ist kindlich einfach. Der sagt, die Bibel ist Gottes Wort. Ich nehme sie so an, wie sie ist. Wenn ich was nicht verstehe, ich weiß, dass ich vieles nicht verstehe. Ja? Das ist ganz klar. Das muss jeder Gläubige ehrlich von sich sagen. Wenn er was anderes sagt, ist er ein Scharlatan, ein Betrüger. Ja? Wenn jemand sagt, ich verstehe die ganze Schrift, mir ist sie aufgeschlossen worden, da gefriert es mich. Ja? Da muss man, das ist Alarmstufe 2, das geht nicht. Ja? Wir sind immer Schüler, wir sind immer Lernende und wir sind immer nur in Annäherung in der Lage, diese göttlichen Wahrheiten wirklich zu erfassen und zu erschließen. Wir dürfen darin wachsen, wenn wir demütig sind und wenn wir geistlich gesinnt sind. Aber letztlich die Wahrheit Gottes dürfen und müssen wir annehmen wie ein kleines Kind. Einfältig. Ja? Und wehe uns, wenn wir diese Einfalt verlieren. Da verlieren wir sehr, sehr viel. Das dürfen wir, denke ich, mitnehmen. Ja? Wir brauchen den Geist Gottes. Und das ist dieser Punkt, den wir jedem ungläubigen Theologen und Pfarrer, jedem Forscher, der über die Bibel etwas sagen will und selber gar nicht bekehrt ist, entgegenhalten müssen. Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen. Da mag es Leute geben, die haben ein beeindruckendes Wissen, die können vielleicht die Psalmen auf Hebräisch rauf und runter sagen und jede Form grammatikalisch analysieren, dass man blass dasteht wie ein Schulbub. Aber das nützt doch nichts. Davon wird man nicht gerettet. Ja? Man wird nicht gerettet, dass man alle Gestalten der Kirchengeschichte von vorn bis hinten rauf und runter sagen kann. Ja? Man wird auch nicht dadurch gerettet, dass man Rhetorikkurse gehalten hat und weiß, wie man eine Predigt aufbauen soll und das Ganze irgendwie toll abspult. Ja? Und in Wirklichkeit ist das Herz in der Finsternis und das Herz glaubt nicht kindlich an den Herrn Jesus als den gekreuzigten Auferstandenen. Ja? Das sind die elendesten aller Menschen. Ja? Diese hochgelehrten Theologen, die den Geist Gottes nicht haben, die nicht verstehen, von was sie reden. Und wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen von solchen Leuten, ob sie jetzt Bibelexperten heißen in irgendeiner Form. Das sind nicht die Leute, die der Gemeinde etwas zu sagen haben, sondern es müssen geistliche, wiedergeborene Menschen sein, die sich unter das Wort stellen, nicht über das Wort. Nur solche können das Wort Gottes lehren und auslegen. Ja? Und das muss man auch wirklich prüfen. Wo stehen die Menschen, die das Wort Gottes verkündigen wollen? Stehen sie über dem Wort oder unter dem Wort? Ja, die Dinge, die Gott in seinem Wort gibt, müssen geistlich beurteilt werden. Es ist ganz klar, wenn man die Bibel liest mit dem natürlichen Verstand, dann stößt man laufend auf Widersprüche. Ja? Sag mal, wie kann das sein? Wie kann das kommen, dass sowas in der Bibel steht und dann auf der anderen Seite steht sowas da? Erklären wir das doch mal. Ja? Das dürfen wir gern versuchen zu erklären, aber wir müssen wissen, wenn jemand noch nicht wiedergeboren ist, dann kann er diese Dinge noch nicht im Tiefen verstehen. Ja? Er muss erst einmal zu den ganz einfachen Wahrheiten hingeführt werden, dass er ein Sünder ist, der Rettung braucht und dass dafür ihn ein Retter gegeben wurde, der ihn liebt und der für ihn gekreuzigt ist und der für ihn auferstanden ist. Das, und wenn er diese Wahrheit nicht annimmt, dann brauchen wir über die anderen Wahrheiten mit ihm nicht mehr reden. Versteht ihr? Das ist dann nur noch intellektuelles Streitgespräch. Ja? Das ist diese ganz einfache Grundwahrheit, an der scheiden sich die Geister und an der scheidet sich auch der geistliche Weg eines Menschen. Und deswegen, wahre Wiedergeburt bedeutet auch, dass ein Mensch das Wort Gottes wirklich als 100% Gottes Wort annimmt. Wenn jemand diese Inspiration und Vollkommenheit der Schrift in Frage stellt, dann müssen wir sagen, wir müssen in Frage stellen, dass er wirklich wiedergeboren ist. Ja? Und solche Leute, vor denen müssen wir in der letzten Zeit sehr Acht haben. Ich lese nochmal im 1. Thessalonicher Brief, was der Geist Gottes bei einer Bekehrung bewirkt. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Da heißt es, Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Ja? So sind die Thessalonicher gläubig geworden. Ganz einfach, sie haben gesagt, das, was Paulus verkündigt, ist Gottes Wort. Wir glauben das. Wir nehmen das ernst. Wir riskieren unser Leben drauf. Und genauso einfach, genauso kraftvoll, genauso ohne Hintergedanken und Vorbehalte und Abers und Wenns dürfen und sollen wir heute an dieses geoffenbarte Gotteswort glauben. Und es wird eine Kraft in unserem Leben sein, die uns leitet, die uns stärkt, die uns immer wieder Christus verklärt und herrlich macht. Und das ist ja der Sinn dessen, dass wir auch in der Bibel lesen. Und da dürfen wir immer wieder drum bitten, das ist uns sicher, sind wir daran viel zu arm und zu schwach, dass wir immer wieder in der Bibel die Herrlichkeit dieses Geheimnisses Gottes sehen. Christus, den Sohn Gottes, den Herrn der Herrlichkeit, der für uns Mensch wurde, der sich erniedrigt hat, der das Erlösungswerk vollbracht hat und der uns in eine kommende, unaussprechliche Herrlichkeit hineingebracht hat aus lauter Gnade. Über diese Dinge sollen wir nachdenken. Dann werden auch irgendwelche Verstandeszweifel und irgendwelche Einwendungen gegen das Wort Gottes verschwinden. Und wir können durch diesen kindlichen Glauben den Reichtum wirklich genießen und empfangen, den der Herr Jesus uns gegeben hat. Und so ist es einfach auch eine Ermunterung an uns, geistliche Menschen zu werden. Solche, die wirklich vom Geist Gottes geleitet werden, die sich vom Geist Gottes in die Schrift hineinführen lassen und die nicht über das Fleisch letztlich die Schrift missverstehen und die Schrift vielleicht sogar verdrehen oder ihren Reichtum ein Stück verfehlen, weil sie nicht in der rechten, demütigen, kindlichen Herzenshaltung an die Schrift herangehen. Wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Ja, kein Mensch kann sich aufschwingen zum Richter über Gottes Wort. Kein Mensch kann diese Anmaßung begehen, die so viele Menschen heute begehen, dass sie die Bibel einfach kritisieren, in Frage stellen, ihr widersprechen, sondern der Herr selber hat in seiner Weisheit diese Worte gegeben und wir dürfen sie im kindlichen Glauben annehmen. Und dann haben wir den Sinn, die Gesinnung des Christus. Und damit dürfen wir diese Herrlichkeiten verstehen und erkennen, die Gott uns gegeben hat. Und dann werden wir auch gesegnet werden durch die Erkenntnis dieser Herrlichkeit. Ich möchte vielleicht zum Abschluss noch ein, zwei Verse oder aus dem Kolosserbrief lesen. Der Kolosserbrief, der Anfang, das wäre vielleicht gar nicht schlecht, den mal im Zusammenhang mit diesem Schriftabschnitt ganz zu lesen, denn da kommt eigentlich genau das ausführlich heraus, dieses Geheimnis, von dem Paulus da redet, das Gott ihm geoffenbart hat. Ja, wir können das jetzt nicht alles lesen, diese wunderbaren Verse in Kolosser 1 ab Vers 15, wo die Herrlichkeit des Christus gezeigt wird. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles geschaffen worden, was im Himmel und das auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ja, die Bibel zeigt die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi, die Herrlichkeit des Herrn. Und dann sagt Paulus im Vers 25, deren Diener, nämlich der Gemeinde, bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen oder gereift in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Und dann Kapitel 2, Vers 2, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Dann noch zum Schluss. Habt Acht, dass euch niemand beraubt, Vers 8, durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Ja, einfach noch ein kleiner Einblick in diese Weisheit Gottes, in diese Botschaft von der Herrlichkeit des Christus. Und möge der Herr uns schenken, dass wir darüber immer mehr nachsinnen, dass das in unserem Herzen groß wird und dass wir auch erfüllt werden von diesem Herrn Jesus Christus und ihn und seine Herrlichkeit und seine Liebe auch mit mehr Kraft und Glaubwürdigkeit im Alltag bezeugen können. Amen.